Warum soll jemand seine eigene Vernichtung riskieren, nur um jemand anders zu befreien? So, und das kriegen wir nicht aufgelöst. Wir kriegen es nur minimiert. Ja, viele reden über einen möglichen Angriff Russlands irgendwann in naher Zukunft auf das Baltikum. Warum sollten die Vereinigten Staaten ihre Interkontinentalraketen nach Russland schicken, keine Ahnung, Moskau angreifen, um Tallinn oder Riga oder Vilnius zu befreien? Ja, weil sie müssten ja dann riskieren, dass Moskau seinerseits Interkontinentalraketen schickt, die New York, Chicago und San Francisco zerstören. Und da gilt der alte Spruch halt der Friedensbewegung, der gilt. Wer als erster schießt, ist als zweiter tot.
Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer neuen Sitzung des Sicherheitsrates. Mein Name ist Timon Radicke und mich begleitet durch der allehrenwerte Peter Tauber. Peter, schön, dass du auch wieder da bist.
Hallöchen, um mal deine förmliche Begrüßung etwas zu brechen, denn wir wollen ja hier ganz vertraulich und informell auch ein bisschen miteinander reden im Sicherheitsrat.
Genau so ist es. Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir heute wieder eine Leading Voice dabei haben, die eigentlich keiner Vorstellung mehr bedarf, ehrlicherweise. Zumindest, wenn man in Deutschland über Sicherheits- und Verteidigungspolitik spricht.
Wir begrüßen du hast heute Peter Tauber schon begrüßt.
Und spätestens mit der Stimme. Und spätestens mit der Stimme weiß jeder, von wem wir sprechen. Wir begrüßen ganz herzlich Professor Dr. Carlo Masala. Carlo, schön, dass du da bist.
Es wird heute auch nochmal eine Herausforderung, Timon, in der Sitzungsleitung, wenn ich den Einstieg von Carlo jetzt schon verfolge.
Vielen Dank an euch beide für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Carlo, wir sprechen heute über ein Thema, über das viele Leute nachdenken, beziehungsweise einen Begriff, den viele Leute benutzen, viele Leute schon mal gehört haben, aber die wenigsten tatsächlich eigentlich wissen, was sich dahinter verbirgt. Wir sprechen über die, Achtung Trommelwirbel, nukleare Teilhabe. Das ist, man könnte sagen, ein sperriger Begriff, allerdings ein Begriff mit einer explosiven Bedeutung. Worum geht's da eigentlich genau? Welche Rolle spielt Deutschland im nuklearen Abschreckungskonzept der NATO? Darüber wollen wir heute sprechen. Und vor allen Dingen, kann man sich mit Atomwaffen überhaupt oder kann man sich an Atomwaffen überhaupt politisch beteiligen, ohne selbst welche zu besitzen? Darüber werden wir ja auch sprechen. Deswegen lass uns einmal direkt loslegen mit der grundsätzlichen Begriffsklärung und Einordnung. Was bedeutet eigentlich nukleare Teilhabe ganz konkret? Für mich klingt das immer so Teilhaben, man hat dann irgendetwas teil. Wer beteiligt sich jetzt hier eigentlich konkret woran?
Also, wenn wir jetzt sozusagen die technische Frage besprechen, was bedeutet nukleare Teilhabe, dann ist das ein System, das in der NATO erfunden wurde, ich sage es jetzt mal einfach erfunden wurde, und an dem 5 NATO-Staaten sich beteiligen. Das bedeutet, in diesen 5 NATO-Staaten lagern amerikanische taktische Nuklearwaffen. Das sind sogenannte Gefechtsfeldwaffen. Ja, also dieses taktische ist sehr umstritten, ob es wirklich taktische Nuklearwaffen gibt oder ob man nicht nur den Begriff Nuklearwaffen verwenden soll, die dann unterschiedliche sozusagen Sprengkraft haben. Aber das lassen wir mal beiseite. Da lagern amerikanische Nuklearwaffen, die in einem Konfliktfall unter die Flugzeuge der Staaten gehängt werden, wo sie lagern. Also, angeblich, und Peter Tauber weiß das vielleicht, aber wird es nicht sagen, sollen ja die amerikanischen taktischen Nuklearwaffen bei uns in Büchel sein. Ja, und da sind dann auch die deutschen Tornados. So, und im Konfliktfall würde eine amerikanische Nuklearwaffe, also diese taktische, die sogenannte B-61, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, würde sozusagen unter einen deutschen Tornado gepackt werden und der deutsche Tornado würde die dann ins Ziel bringen.
So, was heißt der Unterschied? Wo ist der Unterschied zwischen taktisch?
Naja, man geht immer davon aus, taktische Nuklearwaffen haben, also wie gesagt, es gibt da einen Streit drüber in der Wissenschaft. Ne? Also es gibt Leute, die sagen, das ist alles Quatsch mit taktisch und strategisch, das sind Nuklearwaffen, Ende aus, die Maus. Und es gibt dann sozusagen Leute, die unterscheiden zwischen den strategischen Nuklearwaffen, die sind dazu da, ich sag jetzt mal, die zentralen Nervensysteme eines Gegners damit anzudrohen, sie zu zerstören, also Städte, wichtige militärische Einrichtungen etc. pp. Die lagern dann zum Beispiel in Russland, zum Beispiel in den USA, zum Beispiel in China und sind dazu da, die sozusagen in das Gebiet des jeweils anderen zu verbringen, von dem eigenen Territorium. Und dann gibt es diese taktischen Nuklearwaffen, die sind in einer Regel, haben die eine geringere Sprengkraft. Vor allen Dingen, was die haben, sehr blöd gesagt, die haben so ein kleines Rädchen, womit ich die Sprengkraft sozusagen einstellen kann. Ja, also ich kann dann, im Prinzip kann ich damit einstellen, hat die jetzt eine Sprengkraft von einer Hiroshima-Bombe oder von drei Hiroshima-Bomben. Und die sind ursprünglich dazu gedacht, Gefechtsfeldwaffen zu sein. Das heißt, in einer aktuellen militärischen Auseinandersetzung eingesetzt zu werden. Während man bei den sogenannten strategischen Nuklearwaffen davon ausgeht, die sind so Weapons of Last Resort, ja, und eigentlich sind sie nur politische Waffen, weil ich will jemanden androhen, ich kann deine Städte vernichten, deswegen ist es besser, du greifst mich überhaupt nicht an, auf meinem eigenen Territorium, sind taktische Nuklearwaffen Gefechtsfeldwaffen. Das heißt, die dienen unter anderem auch dazu, ich sage jetzt mal kaltes Kriegsszenario, den Vormarsch einer Panzerdivision des Warschauer Paktes irgendwo zu unterbrechen. Zum Beispiel, indem man darauf sozusagen eine taktische Nuklearwaffe abwirft. Ja?
Darf ich noch mal kurz reingehen, Carlo? Du hast von 5 Staaten, die an der nuklearen Teilhabe beteiligt sind, gesprochen. Die USA natürlich, wahrscheinlich Großbritannien, Frankreich, die aber selber eigene.
Nein. Die nukleare Teilhabe bezieht sich auf Italien,
ja,
die Bundesrepublik Deutschland, Belgien, die Niederlande und jetzt kommt das große Fragezeichen, ob die Türkei noch daran beteiligt ist oder nicht. Das wissen wir alle nicht. Also das wissen die super Experten. Die waren mal Teil der nuklearen Teile, aber so sicher bin ich mir da nicht, ob sie noch immer sind. Aber gehen wir mal davon aus, sie sind es noch. Das sind die 5 Staaten.
Also die nukleare Teilhabe bedeutet dann de facto gar nicht die Frage, hat ein Staat eigene, sondern immer andere Staaten, die amerikanischen Nuklearwaffen zur Wirkung bringen.
Genau, richtig. Und jetzt kommt das Entscheidende. Warum heißt das Teilhabe? Ja, das heißt deshalb Teilhabe, weil es ein sogenanntes Zwei-Schlüssel-Prinzip gibt. Also wir exerzieren das jetzt mal an der Bundesrepublik Deutschland durch. Es gibt halt einen konventionellen Konflikt und es gibt in den USA, das wird dann auch in der NATO abgestimmt, aber die Entscheidung sozusagen, diese Nuklearwaffen einzusetzen. Und damit drehen die Vereinigten Staaten den ersten Schlüssel um. Jetzt müssen die aber unter einem deutschen Tornado gehangen werden. Das heißt, ein deutscher Bundeskanzler, in dem jetzigen Falle Friedrich Merz, müsste zustimmen, dass der Tornado diese Waffen verbringt. Also das heißt, der deutsche Bundeskanzler hat den zweiten Schlüssel. Das heißt, theoretisch kann ein amerikanischer Präsident sagen, wir wollen das jetzt. Und ein deutscher Bundeskanzler kann sagen, wir machen es aber nicht.
Ja.
Deswegen heißt es Teilhabe, weil wir an dem Einsatz dieser Waffen teilhaben. Ja, und
heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn wir wollten, aber die Amerikaner nicht, ist es quasi dasselbe Prinzip.
Ja, aber so funktioniert die Teilhabe nicht, weil sozusagen die Frage, ob die Waffen eingesetzt werden sollen, ist keine, die die Deutschen entscheiden. Das entscheiden die Amerikaner. Die Deutschen entscheiden nur sozusagen, ob der Tornado, der deutsche Tornado oder in Zukunft die F-35, die ist ja wegen der nuklearen Teilhabe gekauft worden. Ja,
sprechen wir nachher noch drüber.
Ob sozusagen die F-35 diese Waffe ins Ziel bringt.
Ja, da bin ich, ja, also wir müssen ein bisschen aufpassen, weil da so viele Fragen auftauchen und offen sind, dass wir manches dann vielleicht gleich abhandeln wie die F-35. Vielleicht machen wir das gleich in Verbindung mit meiner Frage. Denn umgekehrt kann es natürlich auch sein, jetzt fällt mir kein Szenario ein, weil wir das ja noch sehr aus dem Kalten Krieg heraus diskutieren, dass der deutsche Bundeskanzler eine Anfrage stellt.
Ja, das sagt,
wir brauchen das. Am Ende muss es im NATO-Rahmen diskutiert und entschieden werden. Das ist ja keine rein bilaterale Frage. Aber ich glaube, du hast den Kern deutlich gemacht. Die Teilhabe sichert eine Mitsprache. Darauf kommen wir gleich sicher auch nochmal zurück, ohne jetzt zu sehr zu spoilern, wenn wir darüber reden, warum sind manche dafür und dagegen, dass Deutschland die nukleare Teilhabe aufrechterhält. Es gibt ja immer mal wieder die Debatte, nimmt die Waffen weg aus Deutschland, wir wollen eigentlich mit dem Element der NATO-Strategie nichts zu tun haben.
Genau.
Was dazu führen würde, wir reden nicht mehr mit.
Ja, was dann dazu führen würde, wir reden nicht mehr mit. Genau das.
Also wenn wir das jetzt
nochmal... Aber nochmal F-35.
Ja.
Ganz kurz, damit wir das weg haben.
Ja.
Was ist die Frage?
Naja, es gab ja ursprünglich die Debatte, das scheitert jetzt ja aus anderen Gründen wahrscheinlich, dieses Projekt, dieses nächste Kampfflugzeug der Zukunft gemeinsam mit Franzosen zu entwickeln. Und auch da war ja die Debatte, kann das dann? Da war ja die Frage, wie lange kann der Tornado eigentlich noch fliegen, ohne von selbst runterzufallen? Und damit verbunden war ja eigentlich auch, wenn ich mich richtig erinnere, die Frage, kauft man dann lieber die F-16? Weil mit der F-35, so argumentieren ja manche, hat man ja nicht nur ein Kampfflugzeug, was die nukleare Teilhabe aufrechterhält, sondern aktuell das modernste Kampfflugzeug, das man auch für andere Zwecke einsetzen kann.
Also vielleicht ja, darf ich einmal kurz einmal noch kurz ergänzen zur Erläuterung, falls das die Hörerinnen und Hörer halt nicht wissen. Also Deutschland hat F-35 Kampfflugzeuge bei den Vereinigten Staaten geordert. 35 Stück meines Wissens nach. Die werden momentan teilweise auch in Weeze dann bald produziert werden, zumindest der Mittelrumpf. Und dieser F-35 soll dann in der Lage sein, nukleare Teilhabe quasi umzusetzen, weil das Flugzeug, was wir jetzt dafür nutzen, nämlich den Peter und von Carlo gerade schon genannten Tornado, in die Jahre gekommen ist und, wie Peter schon freundlich andeutete, vielleicht nicht mehr allzu lange im Dienst sein könnte. So.
Genau, jetzt, das ist richtig.
Genau, und also, jetzt bei Peters Frage, F-35, F-16.
Naja, die Entscheidung sozusagen, ich glaube, das war ja nicht die F-16, sondern die F-18, wenn ich das richtig sehe, die Growler. Die war ja sozusagen das bevorzugte Modell zunächst einmal.
Stimmt.
Aber ich glaube, da ging es halt nicht um die Frage der nuklearen Teilhabe. Also das kann die auch machen, die ist dafür zertifiziert, sondern es ging, die kann auch elektronische Kampfführung machen. Das heißt, du kannst sozusagen eine Welle fliegen, die dann in der ersten Welle, ich sag jetzt mal, die Luftverteidigungssysteme und die Radare des Gegners ausschaltet, bevor dann die nächste Welle reinkommt und dann letzten Endes die Ziele bekämpft. Ja, deshalb gab es diese Diskussion, die Growler zu holen. Dann ist zumindest in der Rede, am 27.02.2022 hat Olaf Scholz dann verkündet, man geht auf die F-35. Und da sagen, ich sag mal, die Technik-Freaks der Luftwaffe, ich bezeichne das jetzt mal so, das wäre die schlechtere Entscheidung, weil die F-35 kann halt die elektronische Kampfführung nicht. Ja. Aber die F-35, die wir haben, die sind halt für die nukleare Teilhabe, mit Blick auf die nukleare Teilhabe gekauft worden. Und jetzt gibt es ja, und da unterscheiden wir uns, glaube ich. Wir hatten ja jetzt vor einem halben Jahr.
Darf ich, müssen wir doch nochmal für die Feinschmecker. Spielte nicht auch eine Rolle die Frage, ob die Amerikaner bereit sind, die F-18 für die nukleare Teilhabe überhaupt zu zertifizieren auf deutscher Seite und dass am Ende des Tages auch eine, ich sag mal, industriepolitisch getriggerte Entscheidung war, dass die Amerikaner uns sanft zum Kauf der F-35 geführt haben in Verbindung mit der Frage, vielleicht kaufen die Deutschen dann auch für ihre anderen Zwecke künftig die F-35, wenn dieses Projekt mit den Franzosen nicht fliegt, in Klammern, es scheint ja nicht zu fliegen. Oder sagst du das jetzt abwegig?
Also die erste Frage der Zertifizierung der F-18 kann ich nicht beantworten. Das weiß ich nicht. Ne? Da bin ich nicht so tief in der Materie drin. Ihr habt mich hier für nukleare Teilhabe und nicht für Flugzeuge eingekauft für diese Folge.
Erstaunlich, dass Carlo Masala meine Frage nicht direkt beantwortet. Das ist schon bemerkenswert. Aber das macht dich menschlich. Carlo, das macht dich menschlich.
Der zweite Punkt ist, ja, es war eine industriepolitische und natürlich auch eine bündnispolitische Entscheidung. Ja, es war sozusagen das Signal, wir stellen jetzt 100 Milliarden zur Verfügung, da die berühmte Rede von Scholz am 27.02., wir stellen jetzt 100 Milliarden für die Bundeswehr zur Verfügung und wir kaufen sozusagen marktverfügbar. Wir entwickeln jetzt nichts und wir senden das Signal in die USA aus, wir kaufen auch amerikanisch. Na, das ist ja sozusagen, es sind ja zwei Entscheidungen an dem Tag verkündet worden, schwerer Transporthubschrauber amerikanisch, F-35 amerikanisch. So, jetzt muss man dazu sagen, jetzt hatten wir vor einem halben Jahr eine sehr aufgeregte Diskussion in Deutschland und anderswo über den angeblichen Killswitch, den die F-35 hat. Also die Befürchtung war da, die Amerikaner verkaufen ihren Verbündeten Waffen, die sie letzten Endes, wenn die Verbündeten diese einsetzen wollen, lahmlegen können, sodass sie gar nicht zum Einsatz kommen. Das war ja die große Befürchtung, die es da gab. Jetzt muss man einfach sagen, nein, es gibt keinen Killswitch. Aber es gibt natürlich Software-Updates, die aus den USA kommen. Ja, und wenn eine Maschine sozusagen eine Mission fliegen soll, dann braucht die halt auch akkurate Daten, damit sie diese Mission fliegen kann. Und wenn die aus den USA kommen, dann besitzen die USA natürlich die Möglichkeit, diesen Software-Update zu verweigern. Das heißt, eine F-35 könnte dann neu mal fliegen, das ist nicht das Thema. Aber die Frage ist sozusagen, könnte sie präzise ihre Mission erfüllen, weil dieses Software-Update dann möglicherweise aus den USA nicht kommt. Das ist ein politisches Problem und das ist auch ein militärisches Problem. Jetzt würde ich aber erstmal sagen, das ist für uns Deutsche weniger relevant, weil wir die F-35 für die nukleare Teilhabe gekauft haben. Das heißt, wenn ein amerikanischer Präsident entscheiden würde, die Nuklearwaffen werden zum Einsatz gebracht, warum sollte er dann, wenn ein deutscher Bundeskanzler sagt, okay, die können mit der deutschen F-35 ins Ziel verbracht werden, warum sollte dann ein amerikanischer Präsident sagen, aber ihr kriegt nicht das entsprechende Software-Update? Ja, also ich sehe die Problematik für all die Staaten, die die F-35, und es sind ja mittlerweile, glaube ich, 10 europäische Staaten, die die F-35 für reine Kampfmissionen gekauft haben. Da sehe ich die Problematik. Ja, dass die USA dann sagen könnten, nee, der Software-Update kommt nicht und damit kann die F-35 ihre Mission nicht richtig erfüllen. Aber für uns Deutsche oder dort, wo sie für die nukleare Teilhabe gekauft worden ist, sehe ich die Problematik nicht, weil es wäre paradox, dass die Entscheidung zum Abwurf einer Nuklearwaffe gefällt wird, aber das Flugzeug, das sie dann abwerfen soll, nicht die Daten bekommt, um die Mission hundertprozentig korrekt auszuführen.
Und sind wir da nicht eigentlich, Carlo, beim Kern vom Kern, wenn wir auch über die politische und auch sicherheitspolitische Debatte sprechen? Also wenn wir überlegen, es gibt ja in Deutschland starke politische Kräfte, die Gegner der nuklearen Teilhabe sind, weil sie befürchten, wir würden quasi ferngesteuert werden und wenn die Amerikaner entscheiden würden, wir würden Atomwaffen zum Einsatz bringen, dann würden wir das tun.
Ja, da sage ich immer, wir sind ein souveräner Staat und sozusagen als souveräner Staat könnten wir sozusagen den Einsatz verweigern, weil wir das Flugzeug nicht freigeben. Ja, also das ist ja so ein bisschen, da steht ja im Hintergrund immer so ein bisschen die Vasallentheorie. Ne? Also die Vereinigten Staaten müssen nur sagen, ihr macht jetzt Deutsche und wir machen. Und ich gehe jetzt mal zurück, weil es sind ja hier zwei Ältere im Raum, also Peter und ich. Also wenn man zum Beispiel zurückgeht zu dieser berühmten Vintex-Übung, jetzt überlege ich gerade, wann die war, irgendwann in den 80er Jahren. Ja, also eine Stabsübung, wo sozusagen wirklich Rollen gespielt wurde. Waldemar Schreckensberger, genau, deswegen muss es 83 gewesen sein, spielte Bundeskanzler Helmut Kohl in dieser NATO-Übung. Und dann kam es plötzlich zu der Entscheidung, Nuklearwaffen einzusetzen. Da hat die Bundesrepublik Deutschland diese Übung abgebrochen. Weil der Kanzler gesagt hat, so weit gehe ich nicht. Ich spiele nicht in einer Übung den Einsatz von Nuklearwaffen. Also souveräner Staat. Wenn wir ein Vassal wären, hätten wir gesagt, ja gut, die Amerikaner sagen, jetzt werden Nuklearwaffen eingesetzt, dann machen wir das jetzt halt mal. Ne?
Ja.
Also von daher, das zwingt uns zu gar nichts. Dadurch, dass diese Waffen möglicherweise in Büchel gelagert sind. Ja.
Und wie, also wenn wir das Ganze jetzt nochmal weiterdrehen, jetzt haben wir die eine Seite beleuchtet und jetzt die andere Seite nochmal. Also wir reden immer von der Abschreckung, also die Abschreckungsfähigkeit durch die nukleare Teilhabe.
Ja.
Aber die ist dann ja auch extrem gekoppelt an die Vereinigten Staaten von Amerika. Das heißt, wenn wir darüber reden, Souveränität zurückzugewinnen, uns von den Vereinigten Staaten ein Stück weit zu decoupeln, was Verteidigungspolitik angeht, dann ist die Teilhabe ja eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, der falsche Schritt dahin, oder?
Naja, also der Punkt ist, wir haben keine Alternative, wenn wir sozusagen dieses ganze Konzept von nuklearer Abschreckung ja als einen Teil der gesamten Abschreckung der NATO begreifen und einen Teil der Abschreckung auch der Europäer in der NATO begreifen und gleichzeitig es auch begreifen, und das ist der politische Aspekt, dass die USA damit natürlich auch stark in Europa gebunden sind.
Mhm.
Jetzt überlegt mal ganz einfach. Jetzt nehmen wir mal an, es gäbe keine nukleare Teilhabe in Europa. Ja? Dann gäbe es nur Nuklearwaffen, die in den USA stationiert sind oder auf amerikanischen Systemen stationiert sind, die sozusagen in den USA sind, also die U-Boote und die Flugzeuge. Und dann erhöht sich natürlich das Grundproblem, das die NATO seit ihrer Gründung hatte. Nämlich die Frage, warum sollen die Amerikaner eigentlich, ich zitiere jetzt mal de Gaulle, der das zu Ludwig Erhard gesagt hat, anlässlich ihres ersten Treffens, das die beiden hatten, 1963 in Hamburg. Wo de Gaulle zu Erhard gesagt hat, glauben Sie wirklich, dass die Amerikaner bereit sind, für die Befreiung Hamburgs die Vernichtung von New York zu riskieren? Und das ist das grundlegende Problem von Abschreckung. Ja, das grundlegende Problem von Abschreckung ist, warum soll jemand seine eigene Vernichtung riskieren, nur um jemand anders zu befreien. So, und das kriegen wir nicht aufgelöst. Wir kriegen es nur minimiert. Und die nukleare Teilhabe ist ein Teil dieser Minimierung, dieses Abschreckungsparadoxons. Ja. Das heißt, ohne amerikanische Nuklearwaffen in Europa zum Beispiel, würde sich diese Frage sofort stellen. Und jetzt bleibe ich mal ganz aktuell. Ja, viele reden über einen möglichen Angriff Russlands irgendwann in naher Zukunft auf das Baltikum. So, jetzt guckst du dir das Baltikum an. Das sind alles bevölkerungsmäßig keine großen Staaten. Das sind auch territorial jetzt keine Riesenstaaten. Ja, also die Frage, warum sollten die Vereinigten Staaten ihre Interkontinentalraketen nach Russland schicken, keine Ahnung, Moskau angreifen, um Tallinn oder Riga oder Vilnius zu befreien? Ja, weil sie müssten ja dann riskieren, dass Moskau seinerseits Interkontinentalraketen schickt, die New York, Chicago und San Francisco zerstören. Das macht ja erstmal so keinen Sinn. Also die nukleare Teilhabe reduziert, sie löst das nicht auf, aber sie reduziert genau dieses Problem.
Aber sind wir da nicht an dem Punkt, wo wir eigentlich sagen müssten, gut, dann müssen wir als Europäer uns selbst nuklear bewaffnen, um es konkret durchzudenken?
Na, bevor wir jetzt so einen Schritt machen, Timon, du hast jetzt ja, Carlo, die Argumente, die für die nukleare Teilhabe sprechen, bemüht. Und man merkt ja auch, dass du diese Argumente für nachvollziehbar hältst. Was sind denn die Argumente derjenigen, die sagen, wir gehen ganz raus aus der nuklearen Teilhabe? Das ist ja, bevor wir zu Timons Aspekt kommen, warum haben wir selber das nicht vorrätig? Eigentlich das ist ja die Frage, die im Raum steht. Die ist ja viel drängender und wird viel vehementer gestellt. Also die Forderung nach eigenen Nuklearwaffen kommt immer mal, aber dann doch sehr reduziert. Eigentlich ist ja der Streit, führen wir die nukleare Teilhabe fort oder gehen wir da raus?
Ja, also um historisch auch zu erklären, warum haben wir keine eigenen Nuklearwaffen? Weil wir historisch gesehen Mitglied des Nichtverbreitungsvertrages sind. Und in diesem Nichtverbreitungsvertrag war der große Deal, zu sagen, die Nuklearwaffenstaaten helfen den Nicht-Nuklearwaffenstaaten, die zivile Nutzung von Kernenergie zu fördern. Dafür verzichten diese Nuklearwaffenstaaten auf, Nicht-Nuklearwaffenstaaten auf Nuklearwaffen. So. Es gibt einen, und Deutschland hat sich schwer getan, ne, in diesen NPT reinzugehen. Das muss man ganz einfach sagen. Das war eine heftige Diskussion in der deutschen Innenpolitik. Deutschland hat sich schwer getan, ist dann aber in den NPT reingegangen hat aber einen Vorbehalt da formuliert, nämlich europäische Nuklearwaffen. Ja, also wenn es europäische Nuklearwaffen gibt, dann gilt dieses nicht, keine Nuklearwaffenstaat zu sein, eigentlich nicht mehr. So, jetzt ist die Frage, was sind europäische Nuklearwaffen? Ne? Aber da gibt es einen Vorbehalt. Dann haben wir das ja natürlich nochmal wiederholt im 2+4-Vertrag. Mhm. Also der Vertrag über die Regelung der äußeren Aspekte der deutschen Einheit, da liefert die Bundesrepublik Deutschland ein eindeutiges Bekenntnis nochmal ab, dass sie sozusagen auf den Erwerb und die Produktion von ABC-Waffen verzichten wird, also atomar, biologisch und chemisch. So, das sind unsere Rahmenbedingungen, das muss man ganz einfach mal so sagen. Das sind unsere Rahmenbedingungen, warum wir keine eigenen Nuklearwaffen haben. Es gibt zwei Argumente der Gegner der atomaren Teilhabe. Eigentlich drei. Das eine hast du schon gesagt, Timon. Das ist dieses, die Vereinigten Staaten sozusagen zwingen uns dann in irgendwas involviert zu werden, was wir möglicherweise nicht wollen. Das halte ich für Quatsch, weil es gibt die zwei Schlüssel. Der zweite Punkt ist, und der hätte, ich sag mal, bis vor einigen Jahren hätte der Relevanz gehabt. Weil wenn man sich angeschaut hätte, oder wenn man sich anschauen würde, wie weit kann so ein Tornado fliegen? Ja, da wäre man sozusagen hingekommen zu sagen, naja, der kommt nicht viel weiter als bis nach Polen oder bis ins Baltikum. So, und da war dieses Szenario, Russland könnte vollumfänglich ein NATO-Mitglied angreifen, war kein realistisches Szenario. Also haben selbst Leute, die sozusagen jetzt keine Gegner von Nuklearwaffen in der internationalen Politik sind, gesagt, naja, stellt sich echt die Frage, ist das so sinnvoll? Ja, ist das so sinnvoll, dass in Deutschland Nuklearwaffen lagern, die ich unter einen Tornado packe und die ich wohin fliege? Nach Polen, ins Baltikum? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass da sozusagen hochintensive Gefechte stattfinden? Die ist eher gegen null. Das war ein anderes Argument. Die Lage hat sich
verändert.
Der Gegner damals, das ist ihnen jetzt komplett aus der Hand genommen worden.
Ja.
Punkt. Das muss man ganz einfach sagen. Weil jetzt ist das wieder ein realistisches Szenario. Ja, und die Verbringung sozusagen, selbst mit dem alten Tornado, mit der alten Mühle Tornado, macht jetzt wieder Sinn in einem konventionellen Konflikt. So. Und deshalb haben die Gegner der nuklearen Teilhabe wirklich heutzutage kaum noch Argumente. Außer dieses eher verschwörungstheoretische, wir sind ein Vasall und die Vereinigten Staaten ziehen uns dann in einen Nuklearkonflikt rein, der letzten Endes nur in Europa ausgetragen werden würde.
Hast du auch den, Entschuldigung, wenn ich da kurz einhake, ja. Hast du auch das Gefühl, dass das was mit konkreter politischer Verantwortung zu tun hat? Denn gerade Sozialdemokraten und Grüne haben in ihrer Partei breite Bewegungen, die gegen eine nukleare Teilhabe sind. Sobald diese Parteien aber regieren, hört man von denen, die in Verantwortung sind, solche Argumente eben nicht mehr.
Ja, das ist das eine Argument, das würde ich so unterschreiben. Das zweite ist, und da finde ich sozusagen Reality kicks in, wenn du dir den Koalitionsvertrag der Ampel ansiehst, ja, das lohnt sich wirklich nochmal zu lesen. Also das heißt, wann ist er unterschrieben worden? Im Dezember oder sowas, wo eigentlich die Bundesrepublik Deutschland davon ausging, die Russen greifen nicht an. Da gab es das Zapat-Manöver, die Truppen sind nicht zurückgezogen worden, aber keiner ging davon aus, die Russen greifen die Ukrainer an. Dann findest du in diesem Koalitionsvertrag letzten Endes, würde ich so ihn so interpretieren, einen stillen Ausstieg aus der nuklearen Teilhabe. Weil was wird da sozusagen beschlossen? Da wird nämlich beschlossen, dass die Frage Tornado-Nachfolge offen bleibt. Und dass man erstmal sozusagen den Tornado weiter betreibt. In einer Situation, in der die Amerikaner ihre B-61 schon modernisiert haben. Oder im Prozess hin zu modernisieren. Und wir wussten, wenn diese Modernisierung abgeschlossen ist, dann passt sie nicht mehr unter den Tornado. Das heißt, das wäre sozusagen, das ist meine Interpretation, das wäre der stille sozusagen Ausweg aus der nuklearen Teilhabe gewesen. Weil du dann irgendwann mal sagen kannst, ups, die passen jetzt nicht mehr unter den Tornado. Das ist jetzt aber blöd. Ja, dann können wir sie natürlich nicht verbringen. Also wir geben sie nicht offiziell aus, wir lassen sie auslaufen. Und dann kommt der 22. Und Olaf Scholz stellt sich am 24. Und Olaf Scholz stellt sich am 27.2. hin und gibt ein eindeutiges Bekenntnis zur nuklearen Teilhabe ab. Und seitdem, letzten Endes, hörst du von den Spitzen der Sozialdemokratie und von den Spitzen der Grünen, hörst du keine Kritik mehr an der nuklearen Teilhabe. Das wird als sozusagen ein essentieller Bestandteil der Problematik gesehen. Die einzige Kritik, die heute noch kommt, ist die Frage, was machen wir denn, wenn die Trump-Administration jetzt komplett uns den Nuklearschirm entzieht? Und da geht es ja hin, dass die dann diskutieren, okay, wie kriegen wir eine eigene, sozusagen europäische Nuklearstrategie, möglicherweise mit einer neuen nuklearen Teilhabe organisiert. Der Widerstand kommt, ich sag jetzt mal, von Minderheiten in diesen Parteien und ist eher bei der SPD, bei den Grünen, ist mir nicht aufgefallen, dass irgendeine bedeutende Stimme in den letzten 3,5 Jahren irgendetwas gegen die nukleare Teilhabe gesagt hätte.
Wäre das denn grundsätzlich, Carlo, denkbar, dass beispielsweise, Macron hatte das ja, glaube ich, mal angeboten vor einigen Monaten, weil Nuklearwaffen zu unterhalten ja auch entsprechend teuer ist, quasi seine französischen Nuklearwaffen mehr oder weniger in europäische Dienste zu stellen. Ist so ein Szenario realistisch?
Also ich glaube, wir müssen uns darüber unterhalten, über was wir genau reden da. Ja? Momentan ist die Situation so, es gibt keinerlei konkrete Hinweise aus den USA, dass die sozusagen ihr Commitment mit Blick auf den Nuklearwaffen für Europa in Frage stellen. So, wir haben da keine Hinweise. Es gibt Zweifel, ob sie möglicherweise einsetzen würden, aber wir haben keine Hinweise, dass sie sozusagen formal aufgeben. Also ist jetzt die Diskussion, wie ergänzen die Europäer den amerikanischen Nuklearschirm? Ja, und da gibt es so Möglichkeiten, wo man sagt, naja, Frankreich müsste zumindest mal erklären, dass die europäische Sicherheit und Stabilität im vitalen nationalen Interesse Frankreichs ist. Weil in der französischen Nuklearstrategie werden Nuklearwaffen nur dann eingesetzt, wenn sozusagen das vitale nationale Interesse Frankreichs bedroht ist. Das bedeutet letzten Endes irgendwie einen Angriff auf das eigene Territorium oder es gibt so eine vage Formulierung katastrophale Ereignisse. Jetzt hat Macron, ich glaube in seiner Stockholmer Rede vor 2 Jahren, dann angedeutet zu sagen, natürlich ist europäische Sicherheit und Stabilität oder hat französische Sicherheit auch immer eine europäische Dimension. Er hat es aber noch nicht zum vitalen nationalen Interesse erhoben. Und bei dem Treffen von Starmer und Macron jetzt im letzten Monat in Großbritannien, wo die auch eine engere Zusammenarbeit in Nuklearfragen nochmals vereinbart haben, da fiel der Satz, dass sozusagen das immer eine europäische Dimension hat. Also damit erweitern wir sozusagen den Spielraum. Jetzt gibt es noch andere Sachen, die Frankreich machen könnte. Frankreich ist zum Beispiel nicht Mitglied der nuklearen Planungsgruppe der NATO. Also des Gremiums, in dem sozusagen über Nuklearstrategie der NATO geredet wird. Da ist Frankreich, obwohl es in die Allianz zurückgekehrt ist, in den militärischen Teil, nicht beigetreten, weil die französische Nuklearpolitik und Nuklearstrategie eine rein nationale ist.
Deswegen, ich würde ehrlich gesagt das Thema gern zu den Akten legen. Ich halte es für völlig abwegig, offen gesprochen. Wir sind nicht mal in der Lage, mit den Franzosen ein gemeinsames Kampfflugzeug zu bauen, weil die Franzosen ihre Interessen über alle anderen stellen. Es ist eine Fehlannahme zu glauben, dass die Franzosen ihre Forster Frapp in den Dienst Europas stellen, Es wird nicht stattfinden. Das heißt, das Einzige, was wir machen können, wir kaufen uns ein und die Franzosen entscheiden. Und das ist keine Alternative zu der nuklearen Teilhabe, wie wir sie haben. Und deswegen, glaube ich, sind das alles Ablenkungsdebatten, die uns von dem Kern wegführen, der ja dann notwendig ist, wenn wir nach wie vor sagen, das ist, wenn wir unter dem nuklearen Schutzschirm der NATO bleiben wollen, die relevante Frage, wie kriegen wir es hin, dass die Deutschen weiter die Notwendigkeit sehen und es auch politisch legitimieren, auch die Parteien wählen, die dafür sind, dass wir diesen Schutz genießen. Was ist dafür zu tun? Das ist aus meiner Sicht eine wesentlich wichtigere Frage als diese Spekulationen und vielleicht auch Träumereien.
Also ich glaube, abschließend zu Frankreich, das wäre nämlich bei der Punkt gewesen, und in der ganzen Diskussion ist immer klar, die Entscheidung über den Einsatz von Nuklearwaffen bleibt bei den Franzosen. Also die werden diese Entscheidung nie aus der Hand geben. Das macht kein Nuklearstaat. Genauso wenig wie die Amerikaner die Entscheidung aus der Hand geben. Oder die Russen oder die Chinesen oder die Briten oder die Israelis und die Inder und die Pakistaner. Wer Nuklearwaffen hat, entscheidet alleine, ob sie eingesetzt werden oder nicht. Und wir machen das Ganze fast sozusagen, dass die Franzosen nur strategische haben und keine, in Anführungszeichen, taktischen. Das machen wir jetzt gar nicht auf. Wie gewinnen wir Akzeptanz? Ich glaube, wie mit allem. Man muss beständig drüber reden, warum das notwendig ist. Wir haben ja in Deutschland, haben wir ja sozusagen, Claudia Major hat das immer so schön gesagt, wir haben unseren nuklearen IQ ja verloren. Ja, also bis 1990 war eigentlich der Mehrheit der Deutschen klar, welche Rolle Nuklearwaffen spielen und warum Nuklearwaffen in dieser ganzen Auseinandersetzung mit der Sowjetunion und dem Warschauer Pakt eine zentrale Rolle in der Abschreckung spielen. Ja, das war der Mehrheit der Deutschen klar und wurde akzeptiert. Und nach 1990, also das kann ich ja nachvollziehen, ne, dass man dann gedacht hat, warum brauchen wir noch Nuklearwaffen? Also das große Szenario des Dritten Weltkrieges, das ist kein realistisches mehr. Und deswegen haben wir über Nuklearwaffen nicht mehr geredet, über die Notwendigkeit nuklearer Abschreckung. Das ist ja alles verloren gegangen. Wir haben nicht mehr ausgebildet an Universitäten, auch zum Beispiel an der Führungsakademie ausreichend über nukleare Strategie und Abschreckung und so weiter und so fort, so dass ich das nachvollziehen kann, dass ein Großteil der Deutschen sich die Frage gestellt hat Mitte der 90er Jahre bis heute, wozu brauchen wir eigentlich Nuklearwaffen? So, jetzt sehen wir aber, dass wir es mit einem Gegner zu tun haben, der keinerlei Scham hat, zumindest mit dem Einsatz von Nuklearwaffen beständig zu drohen. Ja? So, und da muss man, glaube ich, auch ständig das Argument machen, dass er Nuklearwaffen nicht einsetzt, liegt unter anderem daran, dass wir also nicht wir als Deutsche, aber die Amerikaner, über die Reaktionsfähigkeit verfügen. Und da gilt der alte Spruch halt der Friedensbewegung, der gilt. Wer als erster schießt, ist als zweiter tot. Und sozusagen, wenn wir nicht diese Fähigkeiten hätten im Rahmen der NATO, im Prinzip zu sagen, ja, du kannst viel über den Einsatz von Nuklearwaffen reden, aber du weißt, wenn du eine einsetzt, Anthony Blinken, wird es katastrophale Konsequenzen für dich haben. Ja, wenn wir über diese Fähigkeit nicht mehr verfügen, was hindert den anderen noch, diese Nuklearwaffen einzusetzen? Und deshalb spielen Nuklearwaffen heute wieder eine bedeutendere Rolle, als sie in der Vergangenheit gespielt haben. Und ich glaube sozusagen, diese Logiken, die muss man einfach viel stärker und viel mehr erklären, als sie gegenwärtig erklärt werden, und zwar parteiübergreifend.
Also so sehr sich manche Rahmenbedingungen geändert haben, Deutschland ist inzwischen nicht mehr Frontstaat, sondern wir haben eher die Aufgabe, die vorher andere übernommen haben, um uns zu schützen. Wir machen das mit unserer Brigade im Baltikum. So sehr sind manche Dinge, wenn wir über Abschreckung reden, eben nach wie vor sehr aktuell. Und deswegen ist die nukleare Teilhabe sicher ein komplexes, vielleicht auch manchmal ein unbequemes, ganz sicher aber ein vernachlässigtes Thema. Und vielen Dank, lieber Carlo, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns das nochmal zu sortieren und darüber zu reden. Wer dazu Fragen, Anmerkungen und Kritik hat, kann an den Sicherheitsrat schreiben. Macht das auf verschiedenen Wegen und vor allem bleibt wachsam. Wir hören uns in der nächsten Sitzung des Sicherheitsrats.